Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Gesellschaft ist erschöpft. Vor allem ist die alte wirtschaftliche Elite erschöpft. Es gab einen rasanten ökonomischen Umbruch, der hat neue Kräfte in der Gesellschaft freigesetzt. Aber jetzt ist da vor allem Erschöpfung. Das klingt doch ein bisschen wenigstens nach unserer Gegenwart, nach den ersten Jahrzehnten des digitalen Zeitalters. Aber so hat Thomas Mann die Situation in Deutschland beschrieben als erschöpfte Gesellschaft nach der schnellen, rasanten Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Jedenfalls nach der Lesart von Kevin Fennemann. Der hat ein Buch über Thomas Manns berühmtesten Roman geschrieben, über die Buddenbrooks und die Erschöpfung in der Zeit der Buddenbrooks. Jetzt sind wir mit ihm verbunden. Hallo, Herr Fennemann.
Hallo, guten Tag.
Kevin Fennemann, vielleicht kennen Sie ihn als Autor der Romane Na Jedenev oder Mara Kogoi. Er ist auch Übersetzer, er ist Literaturwissenschaftler an einem College in Kalifornien. Dort haben wir ihn jetzt auch erreicht. Herr Fennemann, ich habe ja gerade beschrieben, wie mich Ihre Lesart der Buddenbrooks an die Gegenwart erinnert. Hat denn diese Welt der Buddenbrooks, hat das für Sie auch was Aktuelles?
Ja, ich glaube doch, ja, unbedingt. Die Buddenbrooks, die Familie Buddenbrook, diese Lübecker Händlerfamilie war in den 1830er, 1840er Jahren überzeugt davon, den Höhepunkt menschlichen Fortschritts erreicht zu haben und auch zu repräsentieren. Und das galt nicht nur für die Buddenbrooks, sondern natürlich für den gesamten Rest der ehemals revolutionären bürgerlichen Elite in Europa. Von jetzt an sollten sich alle Revolutionen praktisch erledigt haben und es sollte nie wieder bergab gehen, weder ökonomisch oder politisch oder kulturell. Und bis es dann natürlich doch bergab geht. Diese Geschichte kennen wir natürlich alle, die die Buddenbrooks gelesen haben und eben diese ganze Familie und ihre Klasse erschöpft wahnsinnig schnell. Und vielleicht, das ist ein bisschen spekulativ, aber vielleicht geht es uns heute ja ähnlich. Insofern, als dass wir überzeugt waren und vielleicht auch immer noch sind, dass Hypertechnologisierung und Ultraglobalisierung uns unverwundbar machen werden. Und vielleicht der Klimawandel oder auch das politische Klima in der Welt zeigen vielleicht ein bisschen, dass dem eben nicht so ist. Und erschöpft sind wir ja sowieso alle heute.
Und da geht es um den Zerfall der Welt, in der sich die Buddenbrooks erstmal so sicher glauben, so einer altbürgerlichen Kaufmannsfamilienwelt. Was wird denn da für ein gesellschaftlicher Umbruch sichtbar in diesem Roman? Wie würden Sie das beschreiben? Und welche neuen Kräfte tauchen da auf?
Thomas Mann hält sich da eigentlich mit konkreten Details und großen Analysen der politischen Landschaft zurück. Es gibt natürlich diesen einen ganz kurzen Aufstand, diese berühmte Revolutionsszene vor einem Lübecker Wirtshaus. Und in dieser Szene will die draußen versammelte Arbeiterschaft 1848 eindringen in den Senat, der sich drinnen im Wirtshaus versammelt hat. Bis dahin war der Senat, war die gesamte bürgerliche Elite, aus dem der Senat sich zusammengesetzt hat und die er auch repräsentiert, war dieser Senat etwas sehr Homogenes natürlich, aber auch etwas sehr hermetisch Abgeriegeltes gegen die Welt da draußen. Dieser Aufstand in den Buddenbrooks ist dann sehr schnell vorbei. Der Senat selber allerdings ist zu diesem Zeitpunkt schon gezwungen, einige kleinere Bürger hineinzulassen. Also Lehrer, reichere Handwerker, also all diejenigen, die nicht durch ihren Erbschaftsstatus es verdient haben, praktisch Teil der bürgerlichen Elite und Regierung zu sein. Das heißt, der Senat selbst, seine Zusammensetzung hat sich schon ein bisschen verwässert. Die Buddenbrooks selbst sind insofern eine wirklich ganz alte bürgerliche Familie, indem sie sich konsequent zu wehren versucht, neuere Kräfte zu akkommodieren und in irgendeiner Form reagieren zu wollen auf die Tatsache, dass neue politische Kräfte eindringen wollen. Es gibt eine andere Händlerfamilie von ähnlichem Status, die noch nicht ganz so lange in Lübeck ansässig ist, die Hagenströms, die es sehr viel besser verstehen, mit diesen neuen Kräften umzugehen und die neue Kräfte hineinlassen, mit neuen Kräften zusammenarbeiten und davon auch profitieren.
Einerseits tauchen neue Player auf, die Arbeiterklasse, die da quasi an den Türen des Senats rüttelt, aber auch innerhalb der eigentlichen bürgerlichen Elite verschiebt sich etwas zu neuen, auch etwas beweglicheren Kapitalistentypen. Vielleicht kann man es so ein bisschen beschreiben. Sie verbinden diese Analyse jetzt überraschenderweise mit neuen Erkenntnissen aus der Physik im 19. Jahrhundert, vor allem mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Vielleicht klingelt da bei manchen noch was, schwache Erinnerung an den Physikunterricht. Dieser zweite Hauptsatz der Thermodynamik, was sagt er denn und was hat das mit den Buddenbrooks zu tun?
Ja, Sie erwähnen den Physikunterricht. Ich kann mich ehrlich gesagt an meinen eigenen Physikunterricht kaum erinnern und deswegen war das auch gar nicht so einfach für mich, in diese Thematik einzusteigen bei meinen Recherchen. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der in den 1840er Jahren, also zeitgleich zu diesem Aufstand vom Lübecker Wirtshaus, den ich gerade erwähnt habe, formuliert wurde, dieser Hauptsatz sagt vereinfacht, dass sich eine einmal investierte Energie niemals eins zu eins übersetzen lassen wird in die Energie des produzierten Resultats. Das heißt, wir arbeiten, wir investieren Energie und egal was dabei geschieht, wir verlieren auch Energie im Prozess. Und diese Energie, die ist im Resultat, im Produkt nicht repräsentiert. Und diese verlorene Energie wird unbrauchbar für uns. Und das bedeutet im Prinzip, dass wir tendenziell irgendwann einmal in weiter Ferne alle uns zur Verfügung stehende Energie aufgebraucht haben werden. Und diese Erkenntnis ist eine Erkenntnis der 1840er Jahre. Hermann von Helmholtz ist vielleicht der aus deutscher Perspektive bekannteste Protagonist dieser Forschungen. Und das ist eine Erkenntnis, die natürlich Panik bewirken muss. Entropie ist ein Begriff, der mit dem zweiten thermodynamischen Hauptsatz oft in Verbindung gebracht wird. Thermoentropie ist das Maß dieser verlorenen und dann unbrauchbar, unnutzbar im Raum umherschwirrenden Energie, die wir nicht mehr für uns nutzen können. Und diese Panik führt dazu, dass das Bürgertum dann zeitgleich realisiert, oh, vielleicht sind wir ja doch gar nicht so ideal entwickelt, wie wir es die ganze Zeit gedacht haben. Und selbst wir sind eines unaufhaltsamen Niedergangs ausgesetzt. Irgendwann in langer Ferne wird es auch mit uns, dem Bürgertum, ein Ende haben.
Anders gesagt könnte man ja auch sagen, die Welt hat eine Tendenz zum Chaotischen, oder? Wenn sich Energie immer weiter verteilt in alle möglichen Formen und man das übersetzt ins Gesellschaftliche, dann geht es in Richtung Chaos. Und diese Wahrnehmung der Welt, die wird immer unübersichtlicher und sie schlittert eben in Richtung Chaos. Gibt es die auch in anderen Romanen dieses bürgerlichen Zeitalters?
Ja, unbedingt. Chaos bedeutet im Fall der Buddenbrooks konkret Demokratisierung. Also für die Buddenbrooks bedeutet eine demokratische Entwicklung der Gesellschaft Chaos. Und das gilt auch für andere Romane der Zeit, wie Sie gesagt haben. Mann hatte natürlich den Luxus, 50 Jahre später zu schreiben, um 1900 und auf das Jahrhundert zurückblicken zu können und auf seine Diskurse. Andere Romane, wie zum Beispiel Gustave Flaubert's Madame Bovary, reagieren da zeitgenössischer und sehr unmittelbarer. Selbst in Madame Bovary in den 1850er Jahren allerdings gibt es schon Debatten darum, wie sich möglichst viel der gesellschaftlichen, auch familiären Wärme und Energie unbedingt zusammenhalten lassen müsse, um eine Erschöpfung, ein Erschlaffen zu verhindern. Und in Tolstois Anna Karenina in den 1870er Jahren gibt es sogar eine mehrseitige, ganz konkrete Debatte um physikalische Schriften, in dem Fall um die des britischen Physikers John Tyndall. Also mehr oder weniger explizit sind diese Debatten schon in anderen Romanen präsent, aber eine wirkliche Poetologie wird dann diese thermodynamischen Fragen dann erst in den Buddenbrooks.
Und um noch einmal nach dem Aktuellen zu fragen, ich hatte auch den Eindruck, so wie Sie das beschreiben, was da anfängt zumindest in diesem Zeitalter der Buddenbrooks, ist das eigentlich der Startpunkt für die Art von Wachstumsideologie, an der wir bis heute leiden, oder die Art von Wettbewerbsgesellschaft oder dieser kapitalistischen Formierung der Gesellschaft, die uns bis heute begleitet? Fängt das da an im Zeitalter der Buddenbrooks?
Vielleicht schon, ja. Damals, zumindest in den Buddenbrooks, ist die Erkenntnis sehr präsent, dass es eigentlich unmöglich so weitergehen kann, wie man gedacht hatte, dass es von nun an immer weitergehen wird. Und auch trotz dieser Erkenntnis gibt es gewisse Kräfte, die Buddenbrooks, die trotzdem umso sturer unbedingt genauso weitermachen wollen, ohne sich anpassen zu wollen. Und ich denke, solche Tendenzen gibt es natürlich heute auch, wenn man vielleicht an den Klimawandel denkt oder an deren Leugnung zum Beispiel.
Ihr Verlag hat jetzt in den Klappentext des Buches geschrieben, es gäbe aber doch eine hoffnungsfrohe Note in Ihrem Buch mit Blick eben auf die Buddenbrooks, und die Hoffnung läge bei den Frauenfiguren in diesem Roman von Thomas Mann und in anderen Romanen dieser Zeit. Was für eine Hoffnung taucht denn da auf?
Ja, ich hatte eigentlich ursprünglich dieses Buch über eine ganze Reihe von Romanen schreiben wollen, hatte Thomas Mann damals eigentlich noch gar nicht so richtig auf dem Radar und dachte eigentlich, dass ich eben all diese Fragen analysieren werde in Bezug auf eine Reihe von Romanen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, deren Hauptfiguren Frauen sind. alles Romane, die ähnlich um einen Energieverlust zu fürchten beginnen. Und all diese Romane machen eigentlich sehr schnell die jeweilige Frauenhauptfigur als die größte Feindin eines gesellschaftlichen Energiehaushalts aus. Die Frauenfigur in diesen Romanen, weil sie sich womöglich selbst realisieren will, was auch immer das heißen mag, oder weil sie ihr Begehren verstehen, begreifen, ausleben möchte, wird als die größte Gefahr für eine funktionierende Gesellschaft und ihren Energiehaushalt und ihre Produktivität ausgemacht. Und eben deshalb müssen diese Frauen in diesen vielen Romanen praktisch so schnell wie möglich ausradiert werden.
Berühmtes Beispiel ist Effie Briest von Fontane, ne? Was da auch reinfällt. Die Frau muss sterben, weil sie sich in die Ordnung der Gesellschaft nicht nahtlos einfügt.
Genau, genau. Und selbst in Effie Briest, vielen Dank für dieses Beispiel, selbst in Effie Briest gibt es auch ganz konkret eine Debatte um die Energie der Gesellschaft und der Familie, die zusammengehalten werden muss. Und das ist eine Energie, für die Effie Briest natürlich nur eine Gefahr ist.
Und wo ist da aber die Hoffnung schon darin, genau, dass die Frauen sich nicht, also dass sie einen Widerstand der Gesellschaft und den Erwartungen an sie entgegensetzen?
Die Romane dieser Zeit opfern diese Frauenfiguren fast rituell auf einem großen Scheiterhaufen, bis es sich dann so langsam in den 1890er Jahren ändert. Und Kate Chopin, eine amerikanische Autorin, die schreibt einen kurzen Roman, Das Erwachen, oder Edith Wharton schreibt Das Haus der Freude. Rund um die Jahrhundertwende ändert sich das so langsam, sodass sich eine Vorstellung einschleicht in die Romane der Zeit, die vielleicht eine literarische Frauenfigur des anbrechenden 20. Jahrhunderts sich vorstellt, die nicht mehr für das Gut der Gesellschaft, für das Erleben der Gesellschaft praktisch zur Freude ihrer Leserschaft auch hingerichtet werden muss. Und tatsächlich ist es so, dass Chopin, Edith Wharton, aber auch Thomas Mann in Ansätzen sich diesem Trend im Prinzip nicht unterwerfen und ein anderes Leben, eine andere Zukunft, ein tatsächliches Leben für diese Frauenfiguren sich ausmalen.
Kevin Fennemann, sein Buch über die Welt der Buddenbrooks, das heißt Die Welt vom Rücken des Kranichs, im Verlag Mattes und Seitz ist das Buch erschienen mit 230 Seiten, 28 Euro ist der Preis. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Fennemann, und alles Gute.
Ihnen auch. Vielen Dank.